Zuletzt habe ich investiert, da war ich 58 Jahre alt. Da habe ich die gesamte Praxis nochmal wirklich auf Vordermann gebracht. Ich habe sogar drei neue Behandlungsplätze installiert. Ich habe die Digitalisierung vorangetrieben. Ich habe digitales Röntgen hatte ich schon, aber ich habe das dann erneuert, erweitert. Und meine Idee war, da stand ich wirtschaftlich auf soliden Füßen. Ich konnte mir das leisten, die Investition zu tätigen. Meine Idee war, wenn das in 5, 6 Jahren vielleicht bezahlt ist, dann hast du eine freie Entscheidung, ob du weitermachst oder ob du eine sehr moderne Praxis an einen Nachfolger weitergibst. Wir haben da in einer kleinen Pension gewohnt, mitten unter den Menschen da. Das war eine ganz tolle Erfahrung, mit sehr einfachen Mitteln trotzdem zu helfen. Wir hatten alles, was nötig ist, aber auch nicht mehr.
Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Karl-Heinz Schnieder
und Marion Marschall.
Und wir nehmen für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe, die für Sie in der Zahnarztpraxis und im Labor wichtig sind oder werden könnten.
In unserer letzten Folge hatten wir mit Dr. Uwe Axel Richter einen ausgewiesenen Experten in Sachen Gesundheits- und Berufspolitik zu Gast. Dabei haben wir sehr intensiv die aktuellen Problemfelder der Standes- und Gesundheitspolitik umrundet und das Tun oder auch Nicht-Tun der verantwortlichen Akteure beleuchtet. Heute wollen wir auf ein Themenfeld schauen, das den Unterstützern der freiberuflichen ärztlichen Tätigkeit durchaus auch Angst macht. Denn die Lust an der selbstständigen freiberuflichen Berufsausübung hat in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen, sowohl bei den Ärzten als auch bei den Zahnärzten. Die Gründe sind vielfältig. Warum Praxen nicht übernommen werden oder warum sich junge Leute nicht niederlassen wollen. Überbordende Bürokratisierung wird häufig genannt, die Angst vor Regressen ist immer noch da und auch die wirtschaftlichen Risiken einer selbstständigen Tätigkeit scheuen viele. Dann dazu kommt die Work-Life-Balance und natürlich auch die Weigerung, sich selbst so auszubeuten, wie das vorhergehende selbstständige Generationen gemacht haben.
Wir wollen nun gemeinsam etwas tiefer in die beschriebenen Ursachen und Wirkungen der Gründungsunlust eintauchen, um herauszufinden, ob es wirklich früher viel leichter und unkomplizierter war, auch zu hören, ob und welche Vorteile eine selbstständige zahnärztliche Tätigkeit bietet und vielleicht zu guter Letzt Empfehlungen und Motivation für einen heutigen Gründungsfahrplan einer selbstständigen beruflichen Zukunft aussprechen. Daneben möchten wir gemeinsam mit unserem heutigen Gast schauen, welche Möglichkeiten und Tätigkeitsbereiche es außerhalb der Praxis gibt, um auch seinem Streben nach einer sozialverantwortlichen Tätigkeit gerecht zu werden. All diese Punkte wollen wir mit einem Gast diskutieren, der alle Stationen einer zahnärztlichen Tätigkeit durchlaufen hat, nach seiner Assistentenzeit sich in einer Kooperation sofort verselbstständigt hat, am Ende sehr erfolgreich seine Praxis geführt und nach dem Verkauf noch in einer Angestellten-Tätigkeit mit in seiner alten Praxis, allerdings tätigkeitsreduziert, verbunden ist. Wir kennen uns seit vielen Jahren und sind beim freundschaftlichen Du. Herzlich willkommen, Dr. André Wöhner. Hallo, André.
Hallo Karl-Heinz, hallo Frau Dr. Marschall. Ich freue mich, heute bei Ihnen teilnehmen zu können und bin gespannt auf diese Stunde, die wir jetzt miteinander verbringen.
Ja, lieber Herr Dr. Wöhner, wir kennen uns immerhin vom Telefon zu einem anderen Thema. Und jetzt haben wir ja in der 10. Folge unseres Podcasts Ihre Tochter Pia Wöhner kennenlernen dürfen, auch Zahnärztin. Deshalb freue ich mich nun ganz besonders, heute auch mit Ihnen sprechen zu können. Vielleicht möchten Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellen.
Ja, also wie schon gesagt, ich habe in Münster lange Jahre eine Praxis geführt, hatte mein Studium in Münster 1982 beendet und habe dann meine Assistentenzeit gemacht und bin dann 1984 in eine Sozietät eingestiegen als hälftiger Partner. Und in der habe ich dann 7 Jahre gearbeitet und habe mich dann noch einmal in einer Einzelpraxis ganz neu selbstständig gemacht, kann man sagen. Auch mit ganz neuen Praxisräumen und einer völlig neuen Praxiseinrichtung. Also ich habe dann bezüglich meiner Patienten nicht bei Null begonnen, aber mit allem anderen habe ich nochmal richtig angefangen und bin dann da durchgestartet.
Was hat Sie eigentlich damals motiviert, Zahnarzt zu werden? Warum Zahnmedizin studiert?
Nach dem Abitur war ich noch gar nicht sicher, was ich so machen könnte. Ich habe dann zu der Zeit Zivildienst abgeleistet und den habe ich in einem großen Krankenhaus absolviert. Habe da in der Krankenpflege gearbeitet und da habe ich gesehen, dass so dieses medizinische Umfeld mir sehr zusagt und der Kontakt mit den Menschen, so das war so mein Ding. Und dann wollte ich zunächst Humanmedizin studieren. Das habe ich auch 2 Semester. Und bin dann allerdings zur Zahnmedizin gewechselt, weil ich eher so der praktische Typ bin und gerne was auch mit den Händen mache. Und das war dann so der Grund, warum ich bei der Zahnmedizin gelandet bin.
Werbung für News-Junkies und Neugierige, Fortbildungswillige und Wissenshungrige, Einkaufs-Champions und Schnäppchenjäger gibt's die Quintessenz-Newsletter. Bleiben Sie mit uns auf dem neuesten Stand in Zahnmedizin und Zahntechnik für Praxis und Labor. Jetzt anmelden, unverbindlich, kostenlos, jederzeit kündbar. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes.
Als Sie sich dann entschieden haben, Zahnmedizin zu studieren, war denn dann für Sie auch schon der Plan oder gar der Traum da, eine eigene Praxis zu haben später? Also ich meine, es war ja damals so die Hauptform der Berufsausübung, aber man hätte ja auch in die Uni gehen können oder woanders hin.
Also für mich war das eigentlich ziemlich klar, dass ich in diesem Falle früher oder später war ja nicht gegeben, weil man musste dann entweder an der Uni bleiben oder es gab keine Möglichkeit, sich als angestellter Zahnarzt dann beschäftigen zu lassen. Somit war für mich klar, ich mache mich möglichst schnell selbstständig. Ich habe es auch bei vielen Freunden gesehen, die dann auch an der Klinik gelandet sind und von da aus dann auch irgendwie oft nicht den Absprung mehr bekommen haben oder nur nach vielen, vielen Jahren. Und da muss ich sagen, war ich dann mit meiner Entscheidung, als ich dann schon in der Praxis war, sehr froh.
Du hast dich für die freiberufliche Tätigkeit entschieden und zu einer Zeit, in der es tatsächlich keine großartige Wahlfreiheit gab. Und du hast dich dann auch hier in Münster, mitten in der City, die auch zur damaligen Zeit, weiß Gott, nicht unterversorgt war, also ich nenne das mal quasi im Haifischbecken, hast du dich niedergelassen. Wenn du heute zurückschaust, haben sich denn deine Vorstellungen und deine Erwartungen an den Beruf und auch an die selbstständige Tätigkeit realisiert?
Voll und ganz, kann ich sagen. Also natürlich, wie du schon richtig sagst, das Haifischbecken Münster ist nach wie vor eins, heute noch wahrscheinlich viel schlimmer als zu meinen Zeiten. Aber ich war ein wenig an Münster gebunden, auch durch meine Frau dann. Und mir war klar, ich möchte gerne in Münster mein weiteres Leben verbringen, was ja auch eine wichtige Entscheidung ist dann für die Wahl des Standortes. Und aus diesen Gründen habe ich gedacht, das machst du jetzt mal und man muss mit Mut und Zuversicht da rangehen und dann klappt das auch. Und bei mir hat es auch geklappt.
Gab es denn bei dir eine familiäre Vorbelastung, deine Eltern? Gab es denn einer von beiden, der freiberuflich oder unternehmerisch tätig war?
Nein. Also mein Vater war Angestellter und meine Mutter war Hausfrau. Und ich habe allerdings zu Abiturszeiten eine Freundin gehabt, deren Eltern Zahnärzte waren, die selbstständig auch waren. Das waren noch so alte Dentisten, wie es das früher gab, ne? Und da habe ich so ein bisschen in der Zeit auch so ich war oft dort auch zu Hause bei den Eltern und hatte auch einen guten Kontakt zu denen. Und da habe ich so ein bisschen auch mitbekommen, wie die so ihren Beruf ausüben und was die Freuden und auch die weniger schönen Seiten dran sind. Und das war auch so eine gewisse Motivation, muss man sagen, ja.
Gab es denn trotzdem Momente, wo Sie die Brocken hingeschmissen hätten gerne, wenn als in der Selbstständigkeit, ja gerade so in den Anfangsphasen oder wenn dann mit in den 80er Jahren ja dann auch die Gesetzesreformen einsetzen, die Zahnärzten das Leben ja durchaus auch schwerer machten?
Ja, durchaus, aber nicht gleich am Anfang. Also am Anfang war ich sehr motiviert und habe eigentlich auch alles versucht zu umschiffen und zu machen, was ging. Aber so, ich sag mal so nach 10, 15 Jahren war durchaus so eine Phase, wo ich nicht hingeschmissen hätte, aber wo ich doch von den äußeren Gegebenheiten doch ein wenig enttäuscht war, was so alles auf uns zukommt, also insbesondere von politischer Seite. Aber das war dann schnell vorbei. Ich bin von Grunde ein zuversichtlicher Mensch und positiv gestimmt eigentlich. Und insofern war das nicht von langer Zeit. Vielleicht auch so ein bisschen Midlife-Crisis, wer weiß.
Hatten Sie denn, als Sie gegründet haben oder auch dann in so Phasen, wo es dann ein bisschen schwieriger war oder man sich umorientieren musste, Berater an Ihrer Seite oder war das damals noch nicht so üblich? Und hätten Sie sich welche gewünscht, wenn Sie keine gehabt haben?
Ich hatte Berater hinsichtlich der wirtschaftlichen Situation, das heißt natürlich für die Kreditabsprachen, die Banken, dann Steuerberater, Wirtschaftsberater. Aber dann in der Gründungsphase, wo es dann schon auch in die Einzelpraxis nochmal ging, natürlich ein renommiertes Dentaldepot, die mich aber dann nur in technischer Hinsicht beraten haben, also in den ganzen Details zur Praxisgründung. Und ansonsten habe ich eigentlich mich in viele Dinge selber eingelesen. Man lernt das ja leider im Studium nicht. Und habe versucht, alles zu verschlingen an Literatur, was zu diesem Thema verfügbar war, um auch mir selber ein Bild zu machen.
Wenn du auf die heutige Situation schaust, André, heute ist ja nun die Wahlfreiheit etwas breiter. Und zu deiner damaligen Zeit musstest du durch den Flaschenhals des Zulassungsausschusses ja in die Freiberuflichkeit. Mit einer Konsequenz, dass viele dort eben freiberuflich tätig sein mussten, weil sie keine Alternativen, es gab keine Alternative. Auf der anderen Seite eben, heute du die Anstellung wählen kannst, die Freiberuflichkeit oder halt dir eine anders geartete Tätigkeit in der Uni oder sonst wo. Diese Wahlfreiheit aber scheint nicht dazu geführt zu haben, die bestehende Unlust auf Selbstständigkeit zu beseitigen. Wenn du heute auf diese junge Generation schaust und du erlebst sie ja, du hast ja Assistenten gehabt, du hast angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte beschäftigt. Wie bewertest du das aus deiner Sicht?
Es ist wahrscheinlich so, dass die jungen Leute heute, wobei das auch nicht, das kann man auch nicht pauschal sagen, aber viele doch noch so ein bisschen Respekt haben, vielleicht auch Angst haben, sich selbstständig zu machen, weil sie nicht so recht wissen, was sie erwartet. Vielleicht ist es aber eben auch gerade die Situation, dass man so viele alternative Möglichkeiten hat, dass viele dann erstmal den Weg des geringeren Widerstands gehen. Ja, bei uns war es halt, wie gesagt, Gesetz. Da musste man dann irgendwie sich mit arrangieren und sich entscheiden und es konkret auch dann tun. Und die heutigen jungen Leute, die können eben aus vielen Möglichkeiten auswählen. Und wenn sie fleißig sind, verdienen sie auch gutes Geld als Angestellte, sodass sie das oft dann gerne noch verschieben. Aber wie ich von meiner Tochter weiß, aus ihrem Umfeld ist es nicht so, dass die Mehrzahl der jungen Zahnärzte so vorsichtig und zurückhaltend ist, sondern viele bewegen im Kopf schon die Niederlassung.
Jetzt hatten Sie ja auch angestellte Zahnärzte in Ihrer Praxis. Und man sagt ja immer, gut, wenn man sich dann so darauf vorbereitet, dass man die Praxistätigkeit irgendwann beendet, da ist ja dann auch die Frage, warum Sie nicht auf Ihre Tochter gewartet haben, vielleicht noch zu stellen. Aber wie ist das, die Erfahrung damit? Also Praxisübernahme, man sagt ja immer, suchen Sie sich jemanden als Partner oder Angestellten, der dann vielleicht die Praxis übernimmt. Wie sind Ihre Erfahrungen damit?
Also ich hatte einen 5 Jahre lang angestellten Zahnarzt, der Anfang 30 war, eigentlich genau so im richtigen Alter. Mit dem habe ich sehr gut zusammengearbeitet und dem habe ich dann, als ich Pläne hatte, die Praxis irgendwann abzugeben, auch darüber gesprochen und habe ihm auch im Prinzip angeboten, sich mal mit dem Gedanken zu beschäftigen. Für ihn war es allerdings so, dass er sich noch nicht weit genug fühlte und ich hatte auch den Eindruck, dass er noch ein wenig mehr so ein ruhigeres Leben haben wollte. Also das würde dann in diese Work-Life-Balance-Geschichte treffen. Der hat sich dagegen entschieden, hat sich aber mittlerweile, wie ich weiß, wir stehen noch in gutem Kontakt, nun auch niedergelassen, hat eine Praxis hier im Umfeld von Münster auch übernommen.
Wenn du auf die Gründungszeit schaust und jetzt nehmen wir mal an, André, ich mache dich jetzt mal mit einem kleinen Klick viele, viele Jahre jünger und du stehst wieder am Anfang deiner beruflichen Laufbahn, du hast die Assistentenzeit hinter dich gebracht, du schaust jetzt mit den heutigen Augen auf den Markt und siehst also sehr enge Wettbewerbssituation, Es sind Investoren am Markt, die auch Wettbewerb darstellen. Die Bürokratie hat sich dramatisch verändert. Die KZV Westfalen-Lippe sprach mal davon, dass der Vertragszahnarzt bis zu 50% seiner Zeit bürokratische Aufgaben zu erfüllen hat. Würdest du das wieder machen? Würdest du wieder den Weg der Freiberuflichkeit wählen?
Ganz klar ja. Die Erfahrungen, die ich mein Berufsleben über gemacht habe, waren in der Summe so positiv mit meiner Selbstständigkeit, dass ich, wenn man sich überhaupt jetzt zurückbeamen kann, ich glaube, ich würde es nochmal so machen. Man müsste sich halt an die heutigen Gegebenheiten anpassen. Dazu gehört ein bisschen Mut, Zuversicht und auch, natürlich auch eine gute Ausbildung. Das ist ja heute bei den jungen Zahnärzten sehr gut möglich, gerade diese Möglichkeiten in vielleicht verschiedenen Praxen als Angestellter zu arbeiten, eröffnen ja bereits Möglichkeiten einer Spezialisierung oder einer Fortbildung, Weiterbildung nach dem Motto Lerne bei den Besten, um sich dann, wenn man sich niederlassen möchte, schon in einem sehr guten, gut ausgebildeten Umfeld befindet. Bei uns war es ja so, wir hatten 2 Jahre Assistentenzeit. Da konnten wir gerade mal so Zahnmedizin flüssig machen. Und da gab es eigentlich wenig Spielraum in dieser Zeit, sich schon zu spezialisieren. Das heißt, wenn man sich spezialisieren wollte oder einen Schwerpunkt entwickeln wollte, dann musste man dies eigentlich direkt nach der Niederlassung auch machen in der eigenen Praxis. Das war sicherlich noch eine zusätzliche Erschwernis zu den heutigen Möglichkeiten.
Das ist sicherlich, was man auch nochmal bedenken sollte, wo viele ja dann im Laufe ihrer Praxisentwicklung dann auch ihre Spezialisierung erworben haben. Jetzt haben Sie ja Ihre Praxis erfolgreich übergeben. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, an den Nachfolger Ihres ersten angestellten Zahnarztes, der das jetzt macht. Aber nicht an Ihre Tochter. Warum nicht?
Als meine Tochter mit dem Studium begann, war sie 17 Jahre. Das heißt, sie konnte noch nicht mal einen Mietvertrag unterschreiben. Aber so war das. Und dann haben wir beide uns zusammengesetzt. Und dann habe ich meiner Tochter gesagt, du bist jetzt 17 Jahre, wenn du das Studium durchgehst, dann bist du mit 22 fertig bestenfalls. Ne? Und dann habe ich das mal mit meinem Alter abgeglichen und dann passte das irgendwie nicht so zusammen. Und von Seiten meiner Tochter war es auch so, dass sie nicht den dringenden Wunsch äußerte, dann vielleicht schon in so eine vorgegebene Bahn zu gehen. Und im Nachhinein muss ich sagen, war das auch sehr gut so. Weil meine Tochter hat dann nach dem Studium auch schon ganz andere Pläne entwickelt. Die war im Ausland, hat da gearbeitet, hat dann ihre Assistentenzeit wieder in Deutschland gemacht und im Grunde genommen schon zu einer Zeit, wo ich dann auch mehr oder weniger schon in der Praxisabgabe wirklich war. Und somit hat sie da jetzt noch alle Möglichkeiten offen, in denen ich sie auch natürlich unterstützen werde, wenn es dann soweit ist, wenn sie sich niederlassen sollte.
Welche Tipps würden Sie ihr denn geben, wenn Sie jetzt also auf Ihre Freundinnen und Freunde schauen, die sich auch niederlassen wollen, was sie uns erzählt hat, dass der Trend doch zur Niederlassung geht in dem Kreis? Welche Tipps würden Sie jungen Zahnärztinnen und Zahnärzten geben? Vielleicht haben Sie sie auch Ihrem Nachfolger gegeben, wenn Sie sich jetzt niederlassen wollen.
Ein wichtiger Tipp ist, entwickle eine Idee, wie du deine Praxis führen möchtest. Dann wäre ein wichtiger Tipp, überlege dir, welche zahnmedizinischen Vorlieben du hast.
Meinst du die erste Frage, André, da darf ich kurz unterbrechen, im Hinblick auf die Spezialisierung oder ein bestimmtes Motto der Praxis geben oder eine Zielvorgabe, was wollen wir sein? Du warst ja über viele Jahre sehr erfolgreicher Zahnarzt in Einzelpraxis, ne? Du hast zwar Angestellte gehabt, aber einen Partner in der Form eigentlich nicht. Was meinst du mit der Idee einer Praxis? Was ist das konkret?
Also die Idee ist eigentlich so ein Überbegriff für vieles, wie du jetzt schon auch angedeutet hast. Die Idee beinhaltet, wo will ich mich niederlassen, welchen Schwerpunkt möchte ich machen, was ist meine Lebensplanung, möchte ich wirklich alleine arbeiten, möchte ich vielleicht in einer Gemeinschaftspraxis arbeiten, möchte ich alleine anfangen, vielleicht jemanden dazunehmen, all diese Dinge, die sich eigentlich dann um die Praxisgründung auch drehen, natürlich auch, nicht? Also was möchte ich wirtschaftlich investieren? Und das ist so für mich dieser Überbegriff Idee, sag ich mal. Ne?
Welche Punkte würdest du weiter deiner Tochter empfehlen? Ich habe dich etwas rüde unterbrochen, Entschuldigung.
Kein Problem. Ich habe es eben schon im anderen Zusammenhang gesagt, lerne von den Besten in der Zeit, wo du das kannst. Das befolgt meine Tochter auch, glaube ich. Die macht jetzt ein Curriculum, wo sie bundesweit unterwegs ist von der APW. für ästhetische Zahnheilkunde. Das ist so ihr Favorite im Moment, finde ich ganz toll. Aber das kann man in allen Bereichen machen. Wichtig ist, dass man sich wirklich die Koryphäen sucht, bei denen man lernt oder hospitiert oder wenn man den Plan hat, wirklich mal sich ein bisschen zu unterscheiden von normalen Praxen, so, dann muss man sehr viel investieren in diese Fortbildung, Weiterbildung. Dann würde ich sagen, blicke optimistisch in die Zukunft. Das ist ein Generalmotto, was in allen Berufen eigentlich gilt, aber eben gerade auch in der Zahnmedizin, ne? Fang mit deiner Planung frühzeitig an. Mach dir ein Storybook oder sowas ähnliches. Also schreib dir vielleicht schon auf, was möchte ich realisieren in meiner Praxis? Wie möchte ich das gestalten? Das kann sogar bis hin zu Einrichtungsüberlegungen gehen, nicht? Also detailliert ein Brainstorming zu machen, immer wieder revidieren. Was sind so meine Vorstellungen? Denn wenn man in den Beruf geht und sich selbstständig macht, dann ist das in der Regel für über 30 Jahre.
Lass uns einen Blick auf die finanzielle Entwicklung auch einmal werfen. Selbstständiges Arbeiten unterscheidet sich ja auch vor allem auch dadurch, durch erstmal die Freiheit der Berufsausübung. Ich entscheide selbst, ob, wann, wie viel und in welchem Bereich ich unterwegs bin. Natürlich auch immer gepaart mit der Erwartung, dass sich das auch auszahlt, dass mein Engagement, was über das mögliche normale Maß hinausgeht, auch irgendwo sich finanziell positiv niederschlägt. Ein Wirtschaftsberater, den ich mal auf einem Workshop kennengelernt habe, hat den Satz geprägt, wenn du etwas mit Herzblut machst, kommt das Geld, kommt die finanzielle Unabhängigkeit von alleine. Hast du das so erlebt? Wie war das bei dir?
Das kann ich voll und ganz unterstützen. Es ist wirklich so, man muss bei seinem Kerngeschäft sein, man muss mit Herzen dabei sein und muss nicht immer vordergründig aufs Geld gucken. Und bei mir ist es auch so gewesen. Ich habe sicherlich auch vieles gemacht, wo Kollegen heute sagen würden, warum hast du dafür nicht was privat berechnet? Es waren ja auch andere Zeiten, aber es ist gekommen. Die Praxis hat sich entwickelt. Authentisch arbeiten und nicht immer nur auf das Monetäre gucken. Natürlich muss man den Wirtschaftsbetrieb Praxis, darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Nicht? Die Zahlen müssen auch stimmen. Aber die Aussage ist vollkommen richtig.
Werbung. Wir reden nicht nur gerne über Zahnmedizin und Zahntechnik, wir schreiben auch darüber. Jeden Tag aktuell bei Quintessence News und jeden Monat in unseren Fachzeitschriften. Wenn Sie Dental Minds gerne hören, lesen Sie doch mal unsere Quintessence News unter quint.news. Nochmal quint.news.
Du hast immer auch investiert in Personal, in die Ausstattung deiner Praxis. Also ich kenne deine Praxis ja nun auch gut und ich darf das sagen, also sie war eigentlich zu jeder Zeit immer auf dem aktuellen Stand der Zeit. Ja, du hast also wirklich nicht es 20 Jahre lang schleifen lassen und dann mal wieder richtig, sondern du hast permanent und stetig immer wieder dafür gesorgt, dass es im Grunde genommen wirklich eine schöne Praxis ist, in der du dich, ich weiß, dass du sehr einen sehr hohen Anspruch auch an Ästhetik hast, in der du dich auch persönlich wohlfühlst.
Ja, und das kann man auch jedem nur empfehlen, dass man sich das Arbeitsumfeld, in dem man arbeitet, eben entsprechend auch gestaltet. Denn man verbringt dort 8 bis 10 Stunden täglich mitunter und das muss für einen selber auch irgendwie angenehm sein. Also wenn ich das rückblickend betrachte, habe ich bestimmt in meinem Berufsleben 1,5 weitere Praxen investiert, so mal so gerechnet ungefähr. Zuletzt habe ich investiert, da war ich 58 Jahre alt, da habe ich die gesamte Praxis nochmal wirklich auf Vordermann gebracht. Ich habe sogar 3 neue Behandlungsplätze installiert. Ich habe die Digitalisierung vorangetrieben. Ich habe digitales Röntgen hatte ich schon, aber ich habe das dann erneuert, erweitert. Und meine Idee war, da stand ich wirtschaftlich auf soliden Füßen. Ich konnte mir das leisten, die Investition zu tätigen. Meine Idee war, wenn das in 5, 6 Jahren vielleicht bezahlt ist, dann hast du eine freie Entscheidung, ob du weitermachst oder ob du eine sehr moderne Praxis an einen Nachfolger weitergibst. Und es ist ganz falsch, wenn man so Anfang 60 sich vielleicht überlegt, in 5, 6, 7 Jahren höre ich auf und dann nichts mehr macht. Gerade dann muss man die Braut hübsch machen. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Jahre, die man dann noch mit diesen modernen Ausrüstungen arbeitet, machen ja auch Spaß. Das ist ja nicht so, dass das nur eine finanzielle Last ist. Die Patienten honorieren das, die Mitarbeiter honorieren das und man hat selber Freude, wenn man in einer top modern aufgestellten Praxis noch arbeiten darf.
Jetzt haben Sie schon das Stichwort Mitarbeiter genannt. Wie ist das denn gelaufen mit den Mitarbeitern? Heute klagen ja viele über den Fachkräftemangel. Wie haben Sie das über Ihre Zeit der Praxistätigkeit erlebt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Praxis und jetzt natürlich auch mit dem Ausscheiden und dem Arbeiten mit dem Kollegen, der die Praxis übernommen hat?
Also wenn ich an meine Anfänge denke, war es noch vergleichsweise einfach, gute Mitarbeiter zu finden. Ich habe immer ausgebildet. Das halte ich also auch als eine ganz wichtige Kernaufgabe, dass man versucht auszubilden. Ob das heute leicht ist, weiß ich nicht. Ich denke, das wird heute auch nicht mehr so einfach sein, Auszubildende zu kriegen. Ich kann nur sagen, wenn ich zur Gründungsphase in den 80er Jahren eine Anzeige geschaltet habe in der Tageszeitung, ich suche eine Auszubildende, da habe ich 100 Bewerbungen bekommen und mehr. Davon konnte ich dann schon mal 70, 80 sozusagen gleich entsorgen. Aber es blieb eine stattliche Anzahl an potenziellen Mitarbeitern übrig. Und dann habe ich immer gute Mitarbeiter gefunden. Ich habe zeitweise sogar zwei Auszubildende gehabt. Immer auch mit dem Ziel, dass die Auszubildenden dann nach der Ausbildungszeit natürlich auch bei mir in der Praxis möglicherweise einen guten Arbeitsplatz finden. Und das ist auch sehr oft gelungen. Jetzt heute ist es anders. Ich sehe das bei meinem Nachfolger. Die Zeiten sind einfach anders. Er hat einen vergleichsweise stabilen Personalstand. Aber es ist auch jetzt nach 5 Jahren, ich bin ja jetzt im 6. Jahr mit in der Praxis noch, ist keiner meiner alten Mitarbeiter noch im Team. Mit einer Ausnahme, das hat sich gerade jetzt vor 2 Monaten entwickelt. Das fand ich ganz toll. Eine neue Mitarbeiterin ist zu uns gestoßen, die ich 1984 ausgebildet habe. Damals war sie 16 Jahre und wir haben eigentlich dann nach der Ausbildung hat sie eine Zeit bei mir gearbeitet und hat dann irgendwann mal Familie bekommen, ist aus dem Beruf ausgeschieden, später wieder eingestiegen, aber dann nicht bei mir. Aber wir haben immer Kontakt gehabt. Sie war auch Patientin noch bei mir. Also wir hatten immer noch einen sehr persönlichen Kontakt. Und jetzt ist sie wieder Mitarbeiterin bei uns im Team. Also auch solche Dinge gibt es.
Ihr habt den Kontakt immer gehalten, ja? Also das ist ja der Punkt.
Ja.
Freiberuflich Tätige neigen dazu, Kündigungen von Mitarbeitenden persönlich zu nehmen, ja? Da verlässt mich jemand. Das ist eine grundsätzlich falsche emotionale Wirkung, weil ich glaube, Mitarbeiter haben ganz verschiedene Motive. Das können wir alles gar nicht bewerten. Den Kontakt zu halten ist eine sehr gute Maßnahme, weil möglicherweise auch nach vielen Jahren sich dann sowas plötzlich wieder auftut und man sich wieder trifft. Und das ist so eine schöne Geschichte.
Ja,
André, du warst über ganz, ganz viele Jahre in Einzelpraxis tätig, also allein verantwortlich. Wer war dein Sparringspartner? Also man muss da mal bestimmte Dinge durchdenken, besprechen, mal auch kritische Stimmen hören. Hattest du einen oder eine? Oder wie ist das bei dir gelaufen?
Ganz klar meine Ehefrau.
Die ist auch Zahnärztin?
Nein.
Ich kenne sie natürlich.
Meine Ehefrau ist Juristin, die leitet eine Hochschule in Münster und ist aber mein Korrektiv und auch mein Ansprechpartner in allen Dingen, nicht nur in juristischen Dingen. Und die hat mich immer unterstützt, auch in den Jahren des Selbstständigwerdens. Und das ist meine absolute Vertrauensperson in der Hinsicht. Natürlich habe ich Freunde, auch Kollegen. Wir haben einen Stammtisch schon seit vielen Jahren. Aber da tauscht man ja auch nicht alles aus. Da werden ja nur oft die halben Wahrheiten erzählt.
Manche sagen, die Einzelpraxis hat auf Dauer keine Überlebenschance. Siehst du das auch so?
Nein, das würde ich nicht so sehen. Die Einzelpraxis ist ein Baustein von vielen in der heutigen dentalen Welt. Man kann heute auch eine kleine, solide Einzelpraxis führen. Man muss dann andere Erwartungen an das Ganze haben. Aber ich denke, dass auch in vielen, vielen Jahren die Einzelpraxis noch existieren wird. Und man sieht es ja auch bei den Neugründungen, das weißt du zahlenmäßig besser als ich, und auch bei den Übernahmen von Praxen, dass es die Einzelpraxis immer noch prozentual sehr hoch vertreten ist. Oder stimmt das? Stimmt, ne?
Das ist so, ja. Es ist immer die ganz überwiegende Zahl, sind immer noch Einzelpraxen, die übernommen oder gegründet werden. Ja,
ja. Was sich dann daraus entwickelt, ob die dann auch schon den Plan haben, sich mal zu vergrößern oder Partner hinzuzunehmen oder wie immer, das weiß man nicht. Aber Basis ist eigentlich immer noch so diese Einzelpraxis wohl, glaube ich schon. Mhm.
Jetzt sind Sie ja nicht nur erfolgreicher Zahnarzt in eigener Praxis gewesen und sind immer noch erfolgreich in der Praxis nun angestellt tätig. Sie sind auch ein sehr sozial engagierter Mensch. Wir haben uns damals gerade kurz vor Beginn der Corona-Pandemie über Ihren ehrenamtlichen Einsatz in dem Sozialbereich unterhalten und von den Hilfsprojekten, bei denen Sie tätig sind. Vielleicht mögen Sie uns dazu noch ein bisschen was erzählen.
Also ein Projekt, das mache ich seit mittlerweile 35 Jahren, jetzt auch noch. Das ist die Tätigkeit in einer Werkstatt für behinderte Menschen. Das ist hier in Münster eine große Werkstatt. Es gab damals die Initiative von der Zahnärztekammer im Kollegenkreis, wer sich für diese Themen engagieren möchte. Und mein damaliger Sozius und ich waren, war auch ein sehr sozial eingestellter Mensch in der Richtung, waren uns eigentlich einig, das könnten wir machen. Und dann haben wir das gemacht und haben dann in der Werkstatt, das ist eine große Werkstatt mit verschiedenen Arbeitsbereichen, eine kleine Praxis eingerichtet, zunächst mit einem Behandlungsstuhl und haben dann da mit Unterstützung der damaligen Konrad-Morgenroth-Fördergesellschaft, die heißt jetzt heute OGI, da hat sich der Name verändert aus geschichtlichen Gründen, wollte die irgendwie mit Konrad Morgenroth, war da irgendwie ein Problem. Naja, und da haben wir natürlich sehr viel Gelder, mussten wir versuchen zu akquirieren, das war gar nicht so einfach und haben das mit gebrauchten Geräten eingerichtet. Mittlerweile ist die Praxis aufgerüstet. Wir haben zwei Behandlungsplätze, haben auch einen kompletten kleinen Steriraum und also alles an Equipment, was man benötigt. Und es arbeiten, ich als Senior, noch zwei jüngere Kollegen im Wechsel, mindestens ein oder auch zweimal im Monat, dort in der Werkstatt. Und das ist eine sehr schöne Sache.
Ja, das klingt toll. Aber Sie sind auch im Ausland gewesen, ne? Auch mit Ihrer Tochter zusammen.
Das stimmt. Das habe ich mir allerdings aufgehoben für die Zeit, wo ich dann mehr Zeit hatte. Ich war 2019 mit der AZB Plus, das ist ein kleiner Verein aus Karlsruhe von Zahnärzten, die sich in Brasilien engagieren, war ich in Bahia, Brasilien. Wir haben dort ein Hilfsprojekt betreut, was in einer mobilen Zahnarztstation stattfand. Wir sind von Salvador de Bahia mit einem Auto ungefähr 300 Kilometer südlich in den Regenwald gefahren, in ein kleines Örtchen Jatimané. Und in diesem Örtchen hatte die Organisation schon das Fahrzeug platziert. Es stand da mitten auf dem Dorfplatz. Und wir haben dann da zu dritt, also es war noch ein weiterer Kollege dabei, den ich erst dort kennengelernt habe, mit dem ich heute gut befreundet bin, mitgearbeitet. Und wir haben da in einer kleinen Pension gewohnt, mitten unter den Menschen da. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Mit sehr einfachen Mitteln trotzdem zu helfen. Wir hatten alles, was nötig ist, aber auch nicht mehr.
War das denn der erste Einsatz sozusagen mit Ihrer Tochter zusammen, dass Sie zusammen irgendwo gearbeitet haben?
Ja. Meine Tochter hatte in dem Jahr gerade ihre Approbation erlangt. Und das war übrigens auch die einzige Organisation, die es akzeptierte, dass junge Zahnärzte ohne längere Berufserfahrung, allerdings auch in Begleitung von Erfahrenen, an solchen Projekten teilnehmen. Und da habe ich sie gefragt, ob sie Lust hätte, da mitzukommen. Für mich war das schon klar. Und da war sie ganz begeistert.
Und das hat gut funktioniert, hat sie erzählt.
Ja, das hat sehr gut funktioniert, muss man wirklich sagen. Wir haben sie hat da viel gelernt, glaube ich. Der Kollege, mit dem ich dort war, der ist Oralchirurg gewesen, der war auch schon pensioniert, hat aber gar nicht mehr gearbeitet. Der war sehr erfahren, auch in chirurgischen Dingen. Und meine Tochter hat fast alles alleine gemacht und wir haben eigentlich immer nur geguckt und haben eingegriffen, wenn es denn schwieriger wurde oder haben Hilfestellungen gegeben, wenn es schwieriger wurde. Wir haben eigentlich das ganze Spektrum dort behandelt, bis auf Prothetik natürlich. Also der Schwerpunkt war Chirurgie. Es kamen sehr viele Menschen dann auch über die Wasserwege mit kleinen Kanus in die Station. Also nicht nur aus dem Örtchen, sondern aus dem großen Umfeld. Und wir hatten immer nur eine Chance eigentlich, weil die sind dann nicht wiedergekommen. Das heißt, wir mussten unsere Therapieentscheidungen immer so treffen, dass es möglichst keine Komplikationen gibt. Und das mit einmal so viel wie möglich geholfen ist. Das war spannend.
Ja, das klingt sehr interessant. Ja, das hat sie auch erzählt, dass sie da sehr, sehr viel gelernt hat und auch sehr viel Demut gelernt hat gegenüber den Menschen, die dort leben und den Bedingungen, unter denen sie leben und wie medizinische Hilfe aussehen kann. Sind Sie denn da noch mal gewesen? War jetzt Corona dazwischen oder möchten Sie noch mal hin oder ist das jetzt diese Auslandserfahrung für Sie jetzt einmalig gewesen?
Wir sind schon wieder ein bisschen in der Planung, aber es ist noch nichts konkret. Also es war ja dann durch die Corona-Zeit, ist die Station zurück nach Salvador gefahren worden. Dort gibt es einen deutschen Verbindungspartner, einen Zahnarzt, der das Ganze auch mit initiiert hat, der dort lebt und auch dort eine Praxis hat. Und es werden Projekte dort jetzt wieder schon entwickelt. Aber das ist noch nicht ganz konkret. Aber meine Tochter hat mich auch schon gefragt vor wenigen Wochen, wie es denn mal wieder wäre, ob wir das mal wieder machen können. Und da habe ich gesagt, ja, gucken wir mal.
Ja, wäre sicherlich eine tolle Sache.
Tolles Projekt, wirklich. Und jetzt haben wir natürlich die Pia nicht dabei, André, aber ich hätte sie auch gerne gefragt, wie das auf sie gewirkt hat, ja, wenn sie da als junge Zahnärztin in eine Versorgungslandschaft hineinkommt, die ja komplett unterentwickelt ist. Spannend und wahrscheinlich aber auch, ich weiß es nicht, aber wie hat das so auf dich gewirkt?
Also ich glaube, für sie war erstmal so der Respekt vor dem zahnärztlichen Handeln noch da, ne? Direkt von der Hochschule und dann also ohne Praxiserfahrung sofort in so eine auch selbst für erfahrene Zahnärzte nicht gewöhnliche Situation. Das war auch für mich und auch für meinen Kollegen, obwohl wir ja nun viele Jahre tätig sind, war das schon spannend irgendwie. Man weiß nicht, was einen erwartet. Also ich würde dafür plädieren, dass das viele junge Zahnärzte machen. Einfach deswegen, weil die einen ganz anderen Blick bekommen für den Beruf. Man lernt jenseits der hohen Versorgungsmedizin, die wir hier haben, lernt man einmal, wie dankbar Menschen sein können und wie unaufgeregt auch Medizin betrieben werden kann, unter einem ganz einfachen Level. Und ich glaube, dass das junge Zahnärzte sehr prägen wird, auch in ihrer Einstellung zum Beruf.
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis, wobei wir, glaube ich, im Augenblick auch so das Thema haben, da werden wir auch noch einen Gesprächspartner zu haben, dass viele durch die Pflichtformulaturen im Studium viele jetzt auch mit Erwartungen an solche Auslandseinsätze rangehen, die unrealistisch sind. Das ist sicherlich auch noch ein Punkt. Das hat Ihre Tochter auch gesagt. Also wir empfehlen jetzt unseren Hörern nochmal den Podcast mit der Pia Wöhner, dass sie das durchaus auch ethisch teilweise kritisch sieht, wenn Leute dahin gehen oder junge angehende Zahnmediziner dahin gehen, die so eine gar keine Erfahrung und auch keine Begleitung haben und
Ja.
an Menschen tätig werden, die sich Hilfe erhoffen. Das ist ja auch nicht ganz ohne.
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Also solche Projekte waren wir waren in der Recherche auch auf solche Projekte gestoßen im Vorfeld. Und das haben wir abgelehnt. Das geht überhaupt nicht, dass man dort irgendwie hingeht, um sich zu üben oder und denkt, das sind Menschen, da ist es ja nicht so schlimm, wenn man was nicht so geht, ne? Das kann man nicht machen. Also das ist schon sehr wichtig, Frau Marschall, dass man da die Projekte sortiert. Und es gibt weltweit sehr, sehr viele Projekte, die auch in der Hinsicht nicht empfehlenswert sind.
Ja, wichtiger Hinweis.
Empfehlenswert ist übrigens da die Broschüre der Bundeszahnärztekammer. Ich glaube, die heißt sogar Zahnärztliche Hilfsprojekte. Das ist eine Auflistung, das ist so ein kleines Book, eine Auflistung, glaube ich, sämtlicher Projekte, die momentan so weltweit laufen. Und da kann man sich von Peru bis Indien bis also weltweit alles aussuchen.
Okay, guter Hinweis.
André, im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit stoße ich immer wieder auf die junge Zahnärztegeneration, die sich auch neben all dem an Unterstützung und Hilfeleistung, Beratungsleistung eines wünscht, möglicherweise auch von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen begleitet zu werden. So eine Art Mentorentum wird immer wieder zur Sprache gebracht. Und wir beide aus unseren Gesprächen, die wir führen, da hast du mir auch schon mal gesagt, das könntest du dir gut vorstellen. Also auch, du bist ja immer noch tätig, aktiv dabei und voller Tatendrang. Du könntest dir das auch vorstellen, ja, dass du in so eine gewisse Mentoreneigenschaft gehst, um junge Zahnärzte gerade in der Gründungsphase, in der Anfangsphase, wo man möglicherweise die größten Unsicherheiten hat, zu unterstützen. Also du wärst ein Befürworter dieses Mentorenprojekts.
Ja, auf jeden Fall mit gewissen Einschränkungen. Man muss natürlich das Mentoring nicht so betreiben, dass man die alten Stiefel hervorholt, sondern man muss im Prinzip Rücksicht nehmen auf die Belange der jungen Kollegen. Das heißt, man sollte als Mentor dann nicht die alten Gedanken überstülpen, sondern sollte erstmal zuhören, was haben die jungen Leute vor und was kann man an Erfahrungen da reinbringen. Beispielsweise, was man sicherlich immer reinbringen kann, welche grundsätzlichen Fehler man nicht machen sollte in bestimmten Dingen. Und ja, wie man vielleicht auch, wie man so ein bisschen ja auch sozial eingestellt ist zu dem Beruf. Das kann man auch reinbringen als Mentor. Also nicht nur die beruflichen Facts so. Aber ich finde das ganz toll und das würde ich auch gerne machen. Also allerdings, wie gesagt, mit Einschränkungen, ne?
Gutes Modell. Also was ich von jungen Gründerinnen und Gründern häufig höre oder von Zahnärztinnen, Zahnärzten, die sich niedergelassen haben, wenn sie alleine tätig sind, dass sie eben alleine sind, dass der Sparringspartner fehlt, mit dem man sich fachlich, aber auch menschlich mal austauschen kann. Und befragt nach dem eigentlich einschneidendsten Erlebnis in der eigenen Praxis war dann häufig auch von jungen Frauen zu hören, ja, ich war dann plötzlich ganz alleine mit allem und hatte eben anders als in der Uni oder als angestellte Zahnärztin niemanden, den ich dann auch mal fragen konnte, nach einer Einschätzung fragen konnte. Das haben viele doch empfunden, dass jenseits vom Stammtisch, Sie haben ja schon gesagt, da sagt man nicht alles, ein guter Partner, in diesem Fall Mentor oder eine Mentorin, gut gewesen wäre, mit denen man sich hätte über die Alltagsthemen, auch Probleme mit Patienten, Probleme mit Personal, besondere Fälle hätte austauschen können. Das ist sicherlich ein Projekt, da könnte ich mir Sie auch sehr gut vorstellen bei sowas. Das passt gut.
Ich habe es jetzt schon zum Teil. Also ich habe schon Kollegen, die noch jünger sind, mit denen ich freundschaftlich verbunden bin, die mich auch schon ansprechen und die ein oder andere Frage mal. Ich habe sogar Kontakt noch zu Kommilitonen meiner Tochter, weil ich damals sehr oft in Göttingen war, wo sie studiert hat. Und sie in der Anfangsphase, sie war ja noch sehr jung, da war das alles nicht so einfach für sie. Da habe ich sie sehr unterstützt. Und da habe ich viel Kontakt auch zu ihren Kommilitonen gehabt. Ich war auch in den Vorlesungen öfter mal zu gucken, was sie heute so lernen, ne? Ob das noch so gut ist, ne? Und da gibt's also sogar ein paar Kommilitonen, mit denen ich heute sogar noch über Instagram oder Facebook so in Kontakt stehe und die mir auch schon mal eine Frage stellen. Mhm. Oder die mich auch schon mal, einer hat mich sogar angerufen, hat gesagt, ich möchte jetzt Assistentenstelle anfangen, was kannst du mir empfehlen? Wie sind da so, was muss ich beim Vertrag? Da habe ich gesagt, ich bin kein Jurist, aber in dieser Richtung, das ist irgendwie auch schön. Das macht irgendwie auch Freude.
Ja, das ist auch eine schöne Sache. Dann können Sie nicht so sehr viel falsch gemacht haben in Ihrem Berufsleben, wenn junge Leute Sie schätzen, weil das merkt man automatisch, ob jemand seinen Beruf mit Liebe gemacht hat und ob man Erfahrung hat und ein Standing und eben auch einen Ethos dahinter und ein soziales Gewissen. Dass gerade junge Leute merken das sehr schnell, wo die Reise dahin geht, ob das geblendet ist oder ob das echt ist. Mhm. Das finde ich sehr schön, eine sehr schöne Sache. Wie lange wollen Sie denn noch weitermachen? Sie arbeiten, glaube ich, ja schon länger in der Praxis jetzt, als Sie ursprünglich mal vereinbart hatten, ne?
Ja, also wir haben eigentlich gar keine feste Zeit vereinbart. Also wir wussten ja auch gar nicht, wie sich das entwickelt. Im ersten Jahr habe ich noch halbtags gearbeitet, die ganze Woche. Und der Sinn der Übergabe einer Praxis besteht ja darin, dass die Patienten nicht beim Alten bleiben, sondern zum Neuen gehen. Und zwar möglichst viele. Das heißt, man muss sich als Senior dann auch Stück für Stück zurückziehen, auch wenn das den einen oder anderen Unmut bei den Patienten mal auslöst, so nach dem Motto, sie sind ja gar nicht mehr da, so, ne? Aber Ziel ist ja, dass man wirklich sukzessive einen smoothen Übergang hat. Und dann habe ich im zweiten Jahr, habe ich dann schon den Freitag rausgenommen und dann den Montag rausgenommen und dann war ich irgendwann nur noch dienstags da. Und so bin ich jetzt so weit, dass ich hauptsächlich noch Praxisvertretung mache und eben meine Behindertenwerkstatt betreue. Mhm. Das ist so das, was ich jetzt noch mache. Und natürlich meine Tochter ab und zu mal ein bisschen coache.
Sehr gut. Ja, ich darf mich sehr, sehr herzlich für dieses sehr sympathische und inhaltsreiche Gespräch bedanken. Ich glaube, da nehmen auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr viel mit. Da sind viele gute Ideen drin gewesen für eine gute Zahnmedizin. Und ich wünsche Ihnen noch viele Jahre erfolgreicher Arbeit, so wie Sie sich das wünschen, und erfolgreiches Mentoring. Und wir sind gespannt zu erleben, das wird Karl-Heinz uns sicher erzählen, dann, wie das weitergeht, auch mit der Tochter und wie Sie auch Ihr Baby, Ihre Werkstattpraxis vielleicht dann auch in jüngere Hände dauerhaft übergeben können. Das ist ja auch noch eine Herausforderung, wieder noch ein Projekt abzugeben, ne?
Ja.
Ganz herzlichen Dank von meiner Seite für dieses sehr schöne Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch. Vielen, vielen Dank.
André, auch von meiner Seite aus herzlichen Dank. Du bist für mich das gelebte Beispiel eines erfolgreichen, selbstständig arbeitenden Zahnarztes in eigener Praxis. Und ich danke dir ganz herzlich für die Eindrücke und für die vielen Tipps und Informationen. Ich fand es einfach klasse und herzlichen Dank. Wir bleiben in Kontakt.
Danke, lieber Kalle. Ich fand es auch ganz toll und wir sprechen uns.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Diesmal mit Dr. André Wöhner zu den Fragen und Problemen einer selbstständigen zahnärztlichen Tätigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns an podcast@quintessenz.de.
Ja, und alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem Thema finden Sie wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Zeit wünschen wir Ihnen.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessenz Podcast.